D Radio Wissen Update.
Ich war geschockt. In Hongkong wussten alle Bescheid, nur ich wusste nichts. Als ich wieder zu Hause war, wollte ich mich informieren, aber im Internet gab es nichts dazu.
Wie dieser Studentin geht es vielen Menschen in China. Vom Tiananmen-Massaker haben sie zu Hause nie etwas gehört. Der Volksaufstand 1989 mit wohl mehreren tausend Toten wird von der Regierung verschwiegen. Er steht in keinem Schulbuch, keine Ausstellung, kein Mahnmal erinnert an die Opfer und selbst viele Internetsuchen laufen ins Leere. Das Tiananmen-Massaker vor 25 Jahren ist heute das Top-Thema im D-Radio-Wissen-Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Der Ort des Geschehens ist heute abgeriegelt gewesen. Polizisten, Soldaten und Sicherheitskräfte hatten den Tiananmen-Platz in Peking umstellt. Wer auf den Platz wollte, musste seinen Ausweis zeigen und seine Tasche durchsuchen lassen. Auch im Internet gab es heute keinen Weg zu Tiananmen. Google war in China komplett geblockt. Die staatlichen Zensoren löschten außerdem viele Einträge in Chinas Kurznachrichtendienst Weibo. Proteste gab es dagegen, wo sie möglich waren. In Hongkong, das in China Sonderrecht hat, sind heute Zehntausende auf die Straße gegangen. Es gab eine Mahnwache. Zum Gedenken an die Opfer wurden Kerzen angezündet.
1989. In vielen kommunistischen Ländern gärt es. Michail Gorbatschow hat als sowjetischer Staatschef Reformen angestoßen. In vielen Ländern des Ostens wird mehr Demokratie gefordert. Auch in China wollen viele Menschen, dass sich etwas verändert. Nach dem Tod eines Reformpolitikers bildet sich im April 1989 eine Protestbewegung in mehreren Städten. Dieser Mann hat vor 25 Jahren mitgemacht.
Wir hatten von Anfang an Ideale, für die wir demonstrierten, und wir hatten Forderungen an die Regierung. Wir wollten, dass das Verbot zur Gründung politischer Parteien aufgehoben wird. Wir wollten Pressefreiheit und ein Ende der Korruption. Und je mehr die Führung gegen uns vorging, umso mehr Unterstützung bekamen wir von der Bevölkerung.
In Peking wird der Tiananmen-Platz von Studenten besetzt. Einige Zeit bleibt es friedlich. Doch in der Nacht zum 4. Juni rücken Zehntausende Soldaten mit Panzern vor, um den Platz zu räumen. Sie schießen in die Menge. Der Sohn dieser Chinesin war dabei.
Das ist das Stirnband, das er auf dem Tiananmen während der Demonstrationen gegen die Korruption getragen hat. In der Nacht zum 4. Juni hat er es zu Hause gelassen. Deswegen habe ich es noch. Es wurde nicht konfisziert. Wenn ich diese Dinge ansehe, dann bin ich sehr traurig. Er war mein eigen Fleisch und Blut.
Der Sohn der Frau wurde erschossen. Nach Angaben von hinterbliebenen Organisationen gab es viele tausend Tote.
Für die Regierung ist der Tag seitdem praktisch aus der Geschichte gestrichen. Und wie dieser Mann meint, interessiert er viele offenbar auch gar nicht.
In China darf man über all das nicht sprechen. Und selbst wenn man es täte, würde es gar nichts bringen. Die meisten Leute da interessieren sich nur fürs Geldmachen. Sie wollen nichts anderes wissen.
Kritiker bedauern, dass die Regierung in China offenbar mit ihrer Propagandaerziehung erfolgreich war. Viele, wie dieser Student aus China, reagieren nicht empört, wenn sie das erste Mal von den Ereignissen am 4. Juni erfahren.
Demonstrationen können Probleme nicht lösen. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Viele nehmen Berichten zufolge die chinesische Regierung in Schutz. Sie glauben, dass ihre Führung so handeln musste, sonst hätte es das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre nicht gegeben. In Hongkong versucht ein Museum an das Massaker zu erinnern. Es ist zum 25. Jahrestag eröffnet worden. Markus Rimmeler hat es sich zusammen mit Museumsdirektor Richard Choi angesehen.
Man braucht schon einigen Spürsinn, um dieses Museum zu finden, versteckt in einer kleinen Seitenstraße im Stadtteil Tsim Sha Tsui. Draußen vor dem Bürogebäude hängt kein Schild, kein Poster, kein Hinweis. Mit dem Aufzug geht's in den 5. Stock. Dort endlich begrüßt ein Nachbau der Göttin der Demokratie die Besucher. Die Statue hatten die Demonstranten 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens errichtet. Das Museum, die erste dauerhafte Ausstellung über die Tiananmen-Proteste weltweit, ist mit Hilfe von Spenden eingerichtet worden. Videos, Stellwände mit Texten und Fotos, eine kleine Bibliothek. Das Museum gibt einen kompakten Überblick über die Protestbewegung von 1989 und ihr blutiges Ende. Zeitzeugen kommen zu Wort, auch Angehörige der Opfer. Das Museum soll ein Symbol sein, sagt Richard Choi. Während Peking versuche, die Ereignisse von damals totzuschweigen und aus der Geschichte zu löschen, solle dieser Ort für die Erinnerung stehen.
Mehr zum Thema Tiananmen gibt es auch morgen bei Schaum oder Hase hier bei D-Radio Wissen.
Kein Kommentar. Doch.
Meinung: Das Tiananmen-Massaker war heute weltweit Thema im Netz. Twitter-User Tai aus Großbritannien meint: Es ist unfair, wie die Geschehnisse von vor 25 Jahren immer noch benutzt werden, um China zu kritisieren. Es ist heute ganz anders. Christina Safia aus den USA fragt sich: Wo sind die Aktivisten von damals heute? Und Daniela aus Deutschland twittert: Ich habe das Massaker vom Tiananmen-Platz nie vergessen. Und das ist auch ein Grund, warum ich bisher noch nie in China war. Ein User bei tagesschau.de schreibt: Meine Meinung zu China ist heute zwar etwas anders als vor 40 Jahren, als neben Che Guevaras Bild ein Foto von Mao in meiner Teenagerbude an der Wand hing. Aber die Frage bleibt: Wann heiligt der Zweck die Mittel und wann ist eine Diktatur das geringere Übel? Ich kann es nicht beantworten. Meine Sympathien allerdings sind hundertprozentig bei den jungen Studenten, die vor 25 Jahren eine neue Politik für ihre Heimat forderten und dafür mit Panzern überrollt wurden. Gewalt sollte nie die Antwort sein, wenn junge Bürger einen Dialog mit ihrer Regierung wünschen.
Was sonst noch wichtig war?
Wie lange will diese hoch dotierte Behörde noch brauchen, um eine so einfache Frage zu klären, dass ein Anfangsverdacht vorliegt, dass hier in Deutschland strafbare Handlungen begangen worden sind, zulasten der Bundeskanzlerin, aber was noch viel dramatischer ist, auch zulasten von großen Teilen der deutschen Bevölkerung.
Die Kritik war groß am Generalbundesanwalt, unter anderem vom grünen Abgeordneten Hans-Christian Ströbele. Jetzt hat Harald Range seine Meinung geändert und ermittelt offiziell im NSA-Skandal. Allerdings geht es dabei nur um das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für die Ausschussvorsitzende Renate Künast ist es trotzdem ein Erfolg.
Ich glaube, dass es für einen Rechtsstaat wie Deutschland auch wichtig ist, dass die Öffentlichkeit sieht, dass wir nicht wehrlos sind, sondern tatsächlich ein Ermittlungsverfahren durchgeführt wird.
Der Anfangsverdacht des Generalbundesanwalts soll auf Spionage und Agententätigkeit lauten. Im Ermittlungsverfahren werden wohl als erstes Zeugen befragt. Das Elterngeld soll es bald länger geben, wenn Mutter oder Vater in Teilzeit arbeiten. Die Bundeskanzlerin und ihre Minister haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, nachdem das Elterngeld bald bis zu 28 Monate gezahlt wird, doppelt so lang wie vorher. Die Regierung nennt es Elterngeld Plus. Aus Sicht von Familienministerin Manuela Schwesig sollen Eltern es einfacher haben, wieder im Beruf Fuß zu fassen.
Ich möchte, dass Frauen und Männer die Möglichkeit haben, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, besser als es bisher geht. Und mit dem Elterngeld Plus ist es möglich, nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit wieder einzusteigen, aber dafür länger gefördert zu werden.
Das Elterngeld soll es nach der neuen Regel auch parallel zu einem Teilzeitjob geben. Falls es doppelt so lang wie im Moment gezahlt wird, ist es aber auch nur halb so hoch. Das 19. Euroland steht fest. Litauen kann die Gemeinschaftswährung zum 1. Januar 2015 einführen. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank haben dem Land in zwei Berichten bescheinigt, dass es reif für den Euro ist. Als letztes hatte dieses Jahr Litauens Nachbarland Lettland den Euro eingeführt. 3 Jahre vorher auch das dritte Land des Baltikums, Estland.
Was noch wichtig wird:
Es ist der Tag, vor dem sich Großbritanniens Regierungschef David Cameron fürchtet. In Newark im Osten Englands wird morgen in einer Nachwahl ein Abgeordneter für das britische Unterhaus bestimmt. Es könnte das erste Mal werden, dass ein Kandidat der europafeindlichen UKIP ins britische Parlament einzieht. In Umfragen werden dafür gute Chancen gesehen. Auch bei der Europawahl hatte UKIP in diesem Wahlkreis schon gewonnen. Vorher galt er als sicher in der Hand der britischen Konservativen von Cameron. Bald ist keine Luft nach unten mehr. Die Europäische Zentralbank wird nach Einschätzung von Experten morgen wohl noch einmal ihren Leitzins senken. Er liegt im Moment schon bei 0,25%. Banken müssen damit bald wohl überhaupt nichts mehr bezahlen, um an Geld von der Zentralbank zu kommen. Bei der EZB-Ratssitzung morgen soll aber auch ein Strafzins für Banken beschlossen werden. Durch ihn sollen Banken in Zukunft draufzahlen, wenn sie ihr Geld bei der Zentralbank parken. Nach dem Willen der EZB sollen sie es lieber Firmen leihen und so der Wirtschaft helfen.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei sorgen neue Baupläne für einen Stadtteil von Istanbul für Diskussionen. Türkische Medien berichten, dass in dem Viertel tausende Häuser abgerissen werden sollen, offiziell wegen des Erdbebenschutzes. Die Gegend gilt allerdings auch als Hochburg der Gegner von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan. In dem Stadtteil leben außerdem viele Aleviten. Die islamische Religionsgemeinschaft fühlt sich von der sunnitischen Mehrheit der Türkei unterdrückt. Das Parlament des Stadtteils begründet die Abrisspläne damit, dass die rund 5600 Häuser nicht die Standards für Erdbebensicherheit erfüllen. In Istanbul gibt es vergleichsweise häufig Erdbeben. In Bosnien hat das Hochwasser der letzten Wochen ein Massengrab aus dem Krieg in den 90er Jahren freigespült. Nach Angaben der Regierung wurden 4 Leichen gefunden, deren Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Außerdem mehrere Knochen, die zu anderen Körpern gehören sollen. Bei den Toten handelt es sich offenbar um bosnische Muslime, die während des Kriegs getötet wurden. Von 1992 bis 1995 kämpften in Bosnien-Herzegowina Serben, Kroaten und Bosnier gegeneinander. Anfang der 90er Jahre war der Vielvölkerstaat Jugoslawien an den ethnischen Auseinandersetzungen zerbrochen. In Bosnien werden immer noch Menschen vermisst. Insgesamt verschwanden während der Kriegsjahre 35.000 Menschen. In Thailand haben Kritiker des Militärputsches eine neue Form gefunden, ihren Protest auszudrücken, trotz des Demonstrationsverbots. Sie haben sich dabei vom Hollywood-Blockbuster Die Tribute von Panem inspirieren lassen. In dem Film dient ein Gruß mit 3 Fingern als stiller Protest gegen das autoritäre Regime. In Thailand hat ein prominenter Putschgegner jetzt dazu aufgerufen, 3-mal täglich 3 Finger zu zeigen, als Symbol, um politische Rechte einzufordern. Seitdem sieht man den 3-Finger-Gruß häufig in der Hauptstadt Bangkok, zum Beispiel bei kleinen Flashmobs, aber auch, wenn sich Menschen alleine begegnen. Die Militärregierung sagte dazu, dass man den Gruß zur Kenntnis genommen habe und nichts dagegen unternehmen wolle. Öffentliche Versammlungen mit mehr als 5 Leuten sind aber weiter verboten.
Wissensnachrichten.
Vor 12.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, gab es ein Massensterben. Da verschwanden zum Beispiel Mammuts, Wollnashörner und Säbelzahntiger von der Bildfläche. War der Klimawandel dran schuld oder der Mensch? Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Dazu gibt's Neuigkeiten.
Ja, Forscher von der Uni Aarhus in Dänemark sagen, dass sie einen starken Beleg dafür gefunden haben, dass der Mensch das Artensterben vorangetrieben hat. Sie haben das Verschwinden von großen Säugetierarten für den ganzen Erdball seit rund 130.000 Jahren untersucht. Insgesamt waren das 200 Tierarten und besonders viele sind in dem Zeitraum in Australien, Nord- und Südamerika und Mittel- und Westeuropa ausgestorben. Weniger schlimm war es in Afrika und in Südasien. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Schwankungen in Temperatur und Niederschlag zwischen den Eiszeiten, dann sieht man schon, die passen nicht so richtig dazu.
Also da spricht alles gegen diese Klimatheorie, die es da gibt.
Genau, also aber wenn man die Ausbreitung des Menschen jetzt anschaut, dann ist es auch ein bisschen seltsam, dass in Afrika, also der Wiege des Menschen, eher wenige Säugetierarten verschwunden sind. Die Forscher sagen aber, dass da eben die Frühmenschen mit den Tieren länger zusammengelebt haben und die Tiere vielleicht mehr Zeit hatten, sich anzupassen. Also insgesamt sei der Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Menschen und dem Artensterben verblüffend. Und es könnte sein, dass der Mensch eben einfach zu heftig gejagt hat oder allein durch seine Anwesenheit die Lebensräume so verändert hat, dass die Tiere nicht mehr mithalten konnten.
Aber du hast noch was mitgebracht zu einer ganz anderen Spezies, nämlich aus Metall und Elektronik, einem Roboter. Die können aber auch ganz anders aussehen, als man sie sonst kennt, nämlich wie Spermien. Und Elektronik oder Motor haben die auch nicht.
Ja, Magnetospermien heißen die eher ungewöhnlichen Roboter, die Wissenschaftler aus den Niederlanden und in Ägypten entwickelt haben. Die Dinger sehen wirklich aus wie Spermien mit Kopf und Schwanz und die Größe ist auch in etwa vergleichbar mit Menschenspermien. Die künstlichen sind ungefähr 6-mal länger, also insgesamt so ein Drittel Millimeter groß. Und wenn die sich bewegen und der Schwanz so hin und her schlägt, dann würde ich sie selber auch für Spermien halten.
Aber einen Motor haben die nicht. Wie funktioniert das denn?
Über den Kopf, also der ist mit Metall beschichtet und kann deswegen über ein externes Magnetfeld gesteuert werden. Das wird dann die ganze Zeit umgepolt und dementsprechend bewegt sich der Metallkopf dann immer mit. Und wegen der Wackelei schlägt auch der Schwanz aus und dadurch bewegt sich dann dieser Mini-Roboter vorwärts. Das Modell ist ganz praktisch, weil das Spermium selber keinen Antrieb braucht. Nämlich das Magnetfeld macht die ganze Arbeit und daher kann der Roboter auch sehr klein sein. Die Magnetospermien sind deshalb auch um ein Vielfaches kleiner als so vergleichbare Mini-Roboter.
Also Magnetospermium, wozu brauche ich das denn? Was kann ich damit anfangen?
Ja, man kann es zum Beispiel im Körper schwimmen lassen. Damit kann man dann theoretisch Medikamente an einen Ort im Körper bringen oder Blutgefäße säubern. Und die Forscher sagen, sie könnten auch bei der Herstellung von Produkten im Nanobereich nützlich sein.
Und jetzt gibt's zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema. Du hast eine gute und eine schlechte Nachricht zum Rechtsextremismus mitgebracht.
Ja, vielleicht erst die schlechte. Jeder 5. in Deutschland ist ausländerfeindlich. Das sagen Psychologen der Uni Leipzig. Die haben mehrere tausend Menschen dazu befragt. Und laut der Studie nimmt der Hass zu gegenüber Muslimen, Sinti und Roma und Asylsuchenden. Also ein Drittel der Befragten wollte nicht, dass Muslime nach Deutschland einwandern. Insgesamt, und das ist jetzt die gute Nachricht, gehen aber rechtsextreme Einstellungen zurück. Noch fast 6% bezeichnen die Forscher inzwischen als rechtsextrem. Vor 12 Jahren waren es noch fast 10%.
Sophie Stiegler war das aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Ein Regengebiet zieht am Abend von Westen Richtung Osten. Es bringt Schauer und Gewitter mit, nur ganz im Nordosten bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 7 Grad. Morgen fängt der Tag im Norden und Südosten wieder mit Regen an, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen kommen auf 18 bis 26 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.